So, ihr Lieben, die Race Week startet schon wieder und zwar zum Rennen in Barcelona. Und keine Sorge, die Highlights von Monaco, die kommen natürlich ausführlichst und zwar morgen dann zur gleichen Zeit, wie dieses Video hochgeladen wurde. Also sprich dann Dienstag früh und dann einen Tag später die Fahrernoten. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Race Week in Barcelona. Warum oder warum nicht ist Barcelona der Gradmesser für die weitere Saison? Und da gibt es ja noch eine andere Strecke in Spanien, die anklopft. Das Interessanteste wird wahrscheinlich sein, das Flexi-Wings-Verbot, das Praktische, das jetzt dann in Barcelona oder mit Barcelona einsetzt, wird jetzt vielleicht die WM nochmal komplett durchgewürfelt. Red Bull unter anderem hofft ja drauf. McLaren hat ja da, was manche glauben, einen ominösen Vorteil. Wir sprechen drüber, Dave, und damit würde ich sagen, haben wir doch schon wieder eine schöne Episode für euch beisammen.
Auf jeden Fall, lass uns loslegen.
Gut, Dave.
Und wir legen natürlich direkt mit den Flexi-Wings los, würde ich vorschlagen. Das ist wahrscheinlich das große Thema schlechthin. Seit Beginn der Saison wird schon spekuliert, überlegt und gehofft, natürlich nicht zuletzt bei Red Bull. Was ist der Hintergrund? Ihr habt das ja vielleicht schon mitbekommen, bereits zum zweiten Rennen der Saison, ich glaube, das war der China Grand Prix, wurden schon die Regeln verschärft an den Heckflügeln, dass die sich nicht mehr so arg verbiegen dürfen. Da hatte McLaren tatsächlich einen Vorteil seit nicht zuletzt dem Baku Grand Prix 2024. Man hat den Teams aber eine gewisse Karenzzeit gelassen, bis eben Barcelona, bis zum Spanien Grand Prix, der jetzt vor der Tür steht, um auch härtere Regeln bei den Frontflügeln ins Reglement aufzunehmen. Es ist wieder mal eine technische Direktive. Die Belastungstests werden verschärft. Und zwar dürfen sich jetzt nach den neuen Regeln die Flaps, und die werden ja gemessen, ja, die verbiegen sich bei hoher Geschwindigkeit, das habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr mal in so einer Nasenkamera mitfahrt, das ist ja in der TV-Übertragung öfter mal zu sehen, müsst ihr mal auf die Flügel achten, die verbiegen sich bei hohen Geschwindigkeiten nach unten. Das ist jetzt nur noch erlaubt, bis zu einem Maß von 10 mm dürfen die sich verbiegen. Bisher waren es 15 mm, jetzt sind es 10, also ein gutes Stück, ja, ein Drittel weniger. Und ja, wie gesagt, Red Bull hofft, dass die McLaren dadurch eingebremst werden können. Man wähnt die McLaren da einem großen Vorteil. Nicht zuletzt Rob Marshall, der eben abgewandert ist von Red Bull, scheint da das Brain hinter der ganzen Geschichte zu sein. Bis vor wenigen Jahren war nämlich Red Bull immer ausgerechnet die Mannschaft, die mit flexiblen Aerodynamikteilen rumexperimentiert hat und da wohl große Vorteile hatte. Seitdem Rob Marshall bei McLaren ist, geht's wohl da los und inwiefern sich jetzt der Verdacht von Red Bull bestätigt und inwiefern das vielleicht das Gefüge, ja, die Hackordnung der Formel 1 durcheinander wirbeln könnte. Können wir jetzt mal ein bisschen drüber spekulieren, mein Lieber. Was denkst du denn?
Passiert ja, also für alle, die jetzt im Thema gar nicht so drin sind, die jetzt fragen, was hat denn Dave da gerade erzählt? Also Front und auch die Heckflügel, die können sich, wenn man bestimmte Materialien einsetzt, verbiegen. Bei den Heckflügeln haben wir das letztes Jahr in Baku bei McLaren ganz deutlich gesehen. Da ist unter bestimmten hohen Geschwindigkeiten, dann hat sich hinten dann das Ganze ein bisschen geöffnet, sozusagen wie so ein Mini-DRS. Dadurch hat er dann sozusagen weniger Luftwiderstand auf der Geraden gehabt und hat ein paar Kilometer mehr rausholen können. Und auch unter anderem Mercedes, also das Werksteam, hat vorne an den Frontflügeln auch ähnliche Konstruktionen eingesetzt. Und das, je nachdem eben, bei welchen Geschwindigkeiten die Dinger sich dann halt verbiegen, ab wann kann dann zum Beispiel auf den Geraden weniger Luftwiderstand erzeugt werden und dann in den Kurven, wenn dann eben ja die Teile sich nicht so verbiegen, dann mehr Anpressdruck erzeugt werden. Also das ist alles eigentlich genau das, was man sich wünscht. Das soll jetzt eingedämmt werden, beziehungsweise mit den neuen Regeln, die so streng ausgelegt sind, eigentlich faktisch eliminiert werden. Und jetzt, und um auf deine Frage einzugehen, Dave, wird jetzt interessant werden. Also wenn jetzt plötzlich McLaren einen deutlichen Leistungsabfall zu verzeichnen hat, das kann natürlich dann erstmal auf die Strecke natürlich geschoben werden, aber da ist dann der Verdacht sicherlich naheliegend, dass es mit den Flexi-Wings zu tun hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, Red Bull hat da ja weniger Vorteile. Es ist auch ganz interessant, wie Kampf um das beste Personal in der Formel 1 weiterhin tobt. Da werden ja die Teams gegenseitig, vor allem die Top-Teams, da die besonders schlauen Köpfe sich gegenseitig ab, um da sozusagen den maximalen Vorteil für sich rauszusuchen und rauszuschlagen. Und es ist lustig, dass da, wenn eine Person vom einen Team zum anderen geht, Dinge plötzlich dort auftauchen, die beim anderen typisch waren und das Team, wo er vorher war, gar nicht in der Lage ist, das eigentlich so richtig zu kompensieren. Also man merkt schon, bei allem, Computersimulationen und bei allem, was man da sozusagen mit KI heutzutage machen kann, jemand, der wirklich fähig ist, den ersetzt du nicht so leicht. Und das ist dann halt schon ein großer Verlust. Also um es kurz zu machen, es wird jetzt einer der spannendsten Aspekte des kommenden Grand Prix auf jeden Fall werden, wie sich da, wie du schon gesagt hast, die Hackordnung verändert. Und ihr könnt uns gerne mal schreiben, was ihr erwartet. Also glaubt ihr denn, die McLaren sind dadurch einzubremsen, vielleicht sogar auszubremsen, dass sie da jetzt einen kompletten Dip dann plötzlich in ihrer Leistung haben, also einen Leistungsabfall? Ich glaube es ja persönlich nicht. Die sind einfach vom Gesamtpaket, haben die so viele Innovationen drinnen. Auch so dieses Kühlsystem, dieses sagenumwobene, womit sie dann die Reifen sozusagen in einem Temperaturfenster halten, das halt wirklich gut funktioniert. Mhm. Also da hat McLaren schon viele, viele tolle Lösungen, die die anderen auch gerne hätten. Aber es ist dieses ewige Spielen der Formel 1. Wenn jemand halt was besonders Tolles entwickelt hat, dann versuchen die anderen, wenn sie es nicht nachahmen können, zumindest mal einzudämmen. Und das scheint hier zu gelingen. Was für einen Effekt es hat, das müssen wir abwarten. Was erwartest du denn?
Ja, also ich erwarte ehrlicherweise auch, dass die McLaren da gar nicht so eingebremst werden davon. Das hat zwei Gründe. Zum einen, auch bei dem Ganzen, bei der Verschärfung der Regeln, was die Heckflügel betrifft, ja, bei der Verschärfung der Belastungstests, hat man auch gedacht, oh, jetzt bremsen ja die McLaren ein, die haben da große Vorteile. Was ist passiert? Ausgerechnet Alpine musste stark nachrüsten, bei denen haben sich die Flügel nämlich ganz massiv auch verbogen, anders und wahrscheinlich weniger kontrolliert. Ja, das ist ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für eine Wissenschaft ist, Materialien so zu konstruieren, dass sie sich nur bei bestimmten Bedingungen dann effektiv so verbiegen, wie man das Leben für richtig hält und auch so weit verbiegen, wie man es gerade braucht, ja. Das ist nicht einfach, man nimmt da ein bisschen weniger Material, dann biegt sich das Zeug halt, ja, das tut's dann natürlich schon auch, aber das kann man natürlich weniger kontrollieren. Also es ist wirklich eine ganz komplizierte Wissenschaft für sich. Da werden Carbonschichten übereinander aufgetragen, mal längs, dann wieder quer und so weiter. Also es ist, kann man sich wirklich kaum vorstellen als Normalsterblicher. Offensichtlich haben es die Alpinen nicht so gut hinbekommen und seit dem zweiten Rennen laufen die Alpinen auch ein bisschen der Form hinterher, muss man sagen. Sie waren bei den Tests sehr stark. Wir haben mit Williams und mit Alpinen gerechnet. Davon ist ehrlich bisher nichts zu sehen. Ja? Also es kann, das will ich nur damit sagen, es kann auch ganz andere Teams stärker treffen, mit denen man jetzt gar nicht rechnet. Und du hast auch schon die Innovationen bei McLaren gerade angesprochen. Dieses System, was die Reifen in optimalen Temperaturbereich hält, ist eine Sache. Aber was wir in Monaco gesehen haben, ist auch, und da wurde es nämlich relativ deutlich, die McLaren kühlen auch den Motor offensichtlich deutlich effizienter als alle anderen Teams. Was man nämlich gesehen hat, die meisten anderen Teams sind mit sehr vielen und sehr großen Kühlschlitzen auf der Motorhaube dann gefahren, ne, auf der Motorabdeckung. Habt ihr gesehen, bei Ferrari, bei Mercedes waren da ja viele so High-Kiemen, ja, zu sehen. Bei McLaren nicht. Und auch hinten der Luftauslass ist deutlich kleiner. Heißt im Umkehrschluss, die ganze Motorabdeckung ist deutlich, deutlich enger angelegt an die ganzen Komponenten, die da drunter versteckt sind. Und der Motor überhitzt trotzdem nicht. Also auch da hat McLaren scheinbar wirklich innovative Lösungen gefunden. Das mündet am Ende des Tages natürlich auch in verbesserter aerodynamischer Effizienz, ja. Denn je weniger man die Kühlung aufmachen muss, je enger sich das Kleid anschmiegt um den Motor, umso effizienter kann die Aerodynamik dann gestaltet werden. Man kann mit Freiräumen so spielen, die Luft dahin lenken, wo man es denn gerne haben möchte. Das kann zum Beispiel mehr Topspeed auf der Geraden dann sich auszahlen oder die aerodynamische Effizienz, die man da hat, der Abtrieb, den man dadurch nicht generiert, also die schlechte Luft, die man da sonst nämlich ums Auto lenken würde, die läuft da glatt und kontrolliert um die Motorhaube. Man kann dafür woanders mehr Abtrieb draufpacken, ja, weil man eben da ein bisschen Luftwiderstand einspart sozusagen. Es ist immer so ein Trade-off in der Formel 1, ihr wisst es, aber je mehr man alles optimieren kann, desto mehr kann man an anderer Stelle dann rausholen, was am Ende des Tages natürlich in schnelleren Rundenzeiten, optimaleren Temperaturen, besserem Reifenmanagement oder was auch immer mündet. Und von all dem haben die McLaren nämlich eine ganze Menge und damit beende ich jetzt nämlich meinen Monolog. Ich denke, die Komponenten des McLaren-Erfolgs sind zahlreich. Ich denke, mit einer kleinen Regelanpassung wird es da nicht getan sein. Ja. Kann schon sein, dass das jetzt ein bisschen Aero-Effizienz kostet. Das tut es bei allen anderen Teams dann aber auch. Vielleicht in geringerem Maße, aber die McLaren haben noch genug in der Hinterhand, dass ich denke, dass sie weiterhin das beste Auto haben werden. Und ein weiterer Aspekt in Barcelona. Es ist das letzte Rennen des Europa-Tripleheaders. Und es wird sehr wahrscheinlich das Rennen sein, zu dem alle Teams nochmal oder die meisten Teams größere Upgrades bringen werden. Bei Ferrari wird es vielleicht noch ein bisschen später, aber allzu viel später darf man es dann nicht mehr machen, denn sonst ist die Saison gelaufen und alle Mannschaften müssen ja dann auch auf 2026 irgendwann umschwingen, oder?
Ja, und man weiß jetzt auch seit langem, dass eben diese Anpassung im Reglement greifen wird ab Barcelona. Das heißt also, das Update, das jetzt McLaren zum Beispiel bringt oder auch bei allen anderen, das wird das natürlich schon beachten. Da wird nichts mehr in die Taxi Wings irgendwie kommen, natürlich. Geht ja gar nicht mehr. Und dann kann das natürlich auch verpuffen. Also wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Wie es weitergeht, wird auch spannend mit dem Spanien Grand Prix, also beziehungsweise mit dem Rennen in Spanien, denn ab 2026 gibt es ja den Madrid Grand Prix. Auf dem Circuito de Madrid oder Madrid ist das
Madring.
Madring. Ja, so kann man es natürlich auch aussprechen. Und ist auf jeden Fall ein neuer Formel 1 Stadtkurs. Ein neuer Stadtkurs, haben uns alle gewünscht. Nein, also typisch, also viele Stadtkurse, die dazukommen bei neuen Kursen, die in die Formel 1 stoßen. Dieser ist jetzt dann in Madrid und meine persönliche Meinung ist, ich freue mich ehrlich gesagt darauf. Madrid ist eine Stadt mit viel Charme und ich muss sagen, auch wenn der Barcelona Grand Prix schon eine Tradition hat, auch im Kalender, aber der war tatsächlich relativ langweilig meistens und unspektakulär und der hatte ja auch so ein bisschen Status lange, Dave, als ja so ein bisschen der Maßstab, die Mischung eigentlich aus allen anderen Strecken und wer da gut war, der hat gute Chancen eben dann für den Rest der Saison auch zu glänzen. Ist jetzt eigentlich nicht mehr ganz so der Fall, denn es gab ja ein paar Anpassungen, Schikane ist zum Beispiel weggefallen, kurz vor der Zielgeraden, also in so der letzten Sektion.
Der letzte Sektor ist komplett anders jetzt.
Ja, der ist jetzt wesentlich schneller und da ist die Streckencharakteristik natürlich auch stark verändert worden. Also Barcelona hat ohnehin jetzt nicht mehr den Status, den es mal früher hatte. Ich persönlich freue mich auf Madrid, denn wir haben zum Beispiel in Las Vegas gesehen, dass ein Stadtkurs auch extrem spannend und unterhaltsam sein kann, tolles Racing bieten kann. Ich glaube, dass das in Madrid ähnlich sein kann. Also Stadtkurs muss ja nicht gleich langweilig heißen, auch wenn wir jetzt gerade aus Monaco ganz andere Dinge irgendwie wieder gesehen haben. Aber das ist ja ein sehr, sehr traditionsreicher Stadtkurs auch. Vielleicht kriegen wir jetzt bei den moderneren dann auch das, was wir uns alle wünschen. Ich lasse mich überraschen.
Jo, wir hatten ja mit Valencia auch noch ein gewissermaßen Stadtrennen in Spanien eine ganze Zeit lang. Ist leider auch irgendwie aus dem Kalender gefallen. War ja eine ganz interessante Strecke mit der Brücke damals und so weiter. Konnte man auch in alten Codemasters Formel 1 Spielen noch zocken. Hat überraschend viel Spaß gemacht, finde ich. Aber das nur am Rande. Die Zukunft in Barcelona steht auf jeden Fall in den Sternen. Ja, auch sie haben noch einen Vertrag für 2026. Also wir werden vermutlich dann zwei Grand Prix auf spanischem Boden haben. Der Spanien Grand Prix wird dann wahrscheinlich das Rennen in Madrid sein. Unter was dann der Barcelona Grand Prix läuft, müssen wir mal gucken. Ja, wahrscheinlich Katalonien Grand Prix oder Europa oder was auch immer. Müssen wir gucken, aber wie es nach 2026 aussieht, ist Stand jetzt ungewiss und wahrscheinlich, so spatzen es die Pfeifen, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern so rum. Halleluja. Wird der Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert. Also Barcelona ist auch eine dieser Strecken, die traditionell eher weniger an Geldern da aufbringt und die Formel 1 überweist. Und ja, mit zwei Grand Prix in einem Land, da tun wir uns ja gerade in Italien schon schwer. Wir haben jetzt den letzten Imola Grand Prix für absehbare Zeit wahrscheinlich gesehen. Da ist ja auch Imola und Monza eine Zeit lang ins Parallel gelaufen. Das wird so nicht mehr fortgeführt werden. Und ich denke, auch in Spanien ist das ein Auslaufmodell.
Ja, also um es kurz zu machen, ich werde ihn nicht vermissen. Ich sag's, wie es ist bei mir. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie es ihr seht. Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt zum Track Guide, denn es gibt dann doch einige interessante Sachen zu berichten, Dave. Zum Beispiel zwei bekannte Grüßen bei den meisten Siegen gleichzeitig sogar vom Thron. Da teilen sie nämlich nicht nur die Zahl der WM-Titel, sondern auch die Siege in Spanien. Ein gewisser Michael Schumacher und ein Lewis Hamilton. Ja. 6 Stück an der Zahl und 1996 war auch sogar der erste Sieg von Michael Schumacher in einem Ferrari vielleicht. Ich glaube es zwar eher nicht, aber könnte ja sein, dass Hamilton seinen ersten Ferrari-Sieg dort feiert. Das wäre eine schöne Parallele, denn 96 war ja die erste Saison von Michael Schumacher im Ferrari. Also es wäre doch toll. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, ob das Ferrari in Barcelona immer so stark sein kann wie in Monaco. Aber schauen wir mal. So, es gibt aber noch weitere interessante Dinge zur Strecke.
Die ganze Menge, ja. Lass uns da gleich mal anknüpfen. Yes. Die meisten Siege bei den Teams, die hat Ferrari inne. Ja. 8-mal haben sie in dem Circuit, wie heißt der offiziell?
Barcelona-Catalunya.
Ja, beides, ne? Circuit de Barcelona-Catalunya, genau. 8-mal hat Ferrari gewonnen. Letztes Jahr war siegreich ein gewisser Max Verstappen, aka Franz Herrmann, wer kennt ihn nicht? Die Strecke ist aktuell in der Konfiguration 4,657 Kilometer lang. Uns erwarten am Sonntag dann 66 Runden folglich. Die Renndistanz beträgt 307,236 Kilometer. Rundenrekord hält auch ein gewisser Franz Herrmann, aka Max Verstappen. 1 Minute 16,330 ist in deinem Rennen gelungen 2023. Das ist der aktuelle Rekord nach wie vor. Wir haben es mit 14 Kurven zu tun auf dem Kurs, ja. 6-mal geht's links rum, 8-mal rechts und da sind einige richtig lange Rechtskurven dabei. Da schreien die Reifen förmlich, ja. Wir haben 2 DRS-Zonen, einmal auf der langen Stadtzielgeraden und einmal auf der Gegengeraden, sind eigentlich beides ganz gute Überholmöglichkeiten. Auch wenn in der Vergangenheit relativ wenig überholt wurde, aber in die 2 Kurven hinein gab's dann doch immer mal wieder Manöver. Ich erinnere mich da noch an Vettel gegen Hamilton zum Beispiel, das war ein schönes Ding. In Kurve 1, da gab es mal was, schön anzusehen. Tradition hast du schon angesprochen, seit 1991 wird da schon gefahren und konsequenterweise hatten wir 34 Formel 1 Grand Prix bisher, also ist schon eine ganze Menge. Der Reifenverschleiß ist maximal, also der Asphalt ist rau, die langen Kurvenradien fordern da wirklich ihren Tribut. Es geht, ja, was ist es denn? Kurve 1, 2, 3 ist elend lang nach rechts und dann gibt es eine mini kurze Gerade, dann wieder eine lange 180 Grad Rechtskurve und am Ende der Runde gibt es 2 sehr, sehr schnelle Rechtskurven. Also der linke Vorderreifen, der ist wirklich sehr schnell, sehr durch auf dieser Strecke. Bremsverschleiß hält sich so im mittleren Bereich. Wir haben 2, 3 härtere Bremspunkte, aber das war's dann auch. Ist in Ordnung, durch die längeren Geraden können die Bremsen auch ausreichend gekühlt werden. Ist in der Regel kein großes Problem. Wir rechnen, mit 1 bis 2 Boxenstopps, aber sind wir mal ehrlich, die Teams kriegen es mit Sicherheit hin, wieder mit einem auszukommen.
Vor nicht zuletzt, weil eben die Reifentypen die härtesten 3 sind, ne? C1 bis C3 genau. Sind die Reifenmischungen.
Ja. Aus gutem Grund eben. Yes. So, jetzt verrat uns du nochmal, wann wir einschalten müssen am Wochenende, um nichts zu verpassen.
Ja, Freitag erstes freies Training 13.30 Uhr, zweites freies Training 17 Uhr und dann sind wir auch schon mal am Samstag 12.30 Uhr erst das dritte freie Training und die Qualifikation dann um 16 Uhr, Grand Prix dann am Sonntag um 15 Uhr, also genauso wie in Monaco. Wir sind dementsprechend eben ganz glücklich, was das angeht und in Europa unterwegs. Nicht mehr lange.
Und die gute Nachricht ist, ihr könnt dieses Rennen auch tatsächlich im Free-TV verfolgen. Deutschland überträgt das RTL. Unsere Schweizer und Österreicher Freunde, da übernehme ich keine Garantie. Da wisst ihr selber besser, wann ihr das wie gucken könnt bei euch.
Ich glaube, Österreicher haben sowieso sehr bequeme Situationen. Da läuft, glaube ich, alles abwechselnd im Free-TV und Servus-TV.
Und Servus-TV, so ganz genau. Ja. Also deutsche Zuschauer, schaltet gerne auf RTL ein, dann seht ihr den Spanien Grand Prix auf jeden Fall. Und wenn ihr Spanien Grand Prix sehen wollt aus der Vergangenheit, habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Können wir mal schnell durchgehen, das sind auf jeden Fall 5 gute Gründe, um gegen Sebastian zu wettern, der den Spanien Grand Prix für eine Schlaftablette hält. Ich habe 5 Gegenargumente. Gerade 1991, gleich der erste Grand Prix, war nicht ohne. Ja? Ein gewisser Senna und Menzel haben sich da duelliert auf der langen Stadtzielgeraden. Sie sind wirklich wenige Zentimeter nebeneinander gefahren. Es gibt da ein ganz ikonisches Foto, Funkenflug, ziemlich spannende Szene auf jeden Fall. Das Rennen insgesamt, ja, kann man sich anschauen. War jetzt kein Super-Thriller, aber ein typisches Rennen von Anfang der 90er ist immer Gold wert. 1994 war ein gewisser Michael Schumacher schon am Start. Er ist gerade bei Benetton um seine erste, ja, Fahrer-WM gefahren gegen Damon Hill. Und beim Grand Prix von Spanien ist er ja rund zwei Drittel des Rennens nur im fünften Gang gefahren. Ja. Absolut legendäres Rennen, das müsst ihr euch anschauen. Ja. Das muss eigentlich jeder Fan mal gesehen haben. Er ist am Ende des Tages sogar Zweiter geworden damit. Also ziemlich schäffige Leistung von Schumi damals. Und es war gar nicht so klar. Ja. Man hat dann langsam aber sicher geahnt, mit was er da vielleicht irgendwie zu tun hat. Und erst nach dem Rennen hat er dann erzählt, um was es da ging. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass er Zweiter geworden ist. Also unbedingt anschauen. 1996 hast du schon angesprochen, Sebastian, der legendäre erste Schumi-Sieg im Ferrari. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Ob das am kommenden Sonntag auch wieder der Fall sein wird, verraten wir euch in unserer Vorschau. Da müsst ihr dann auch mal einschalten. Da gibt es traditionell unseren Wetterbericht. Mal gucken, wäre natürlich toll. Ob dann Lewis Hamilton seinen ersten Ferrari-Sieg holen kann, schauen wir mal. 2012 kann ich euch auch ans Herz legen. Ein gewisser Pastor Maldonado hat da seinen ersten und einzigen Grand Prix in der Formel 1 gewonnen. Zugleich war das der letzte Williams-Sieg bis heute. Seit 2012 hat kein Williams mehr gewonnen und ehrlicherweise auch viele Jahre davor nicht. Also puh, der hat da so ja, einen kurzen Lichtblick in die lange, lange Durststrecke der Williams irgendwie gesetzt. 2016 war auch noch ein unfassbar spannendes Rennen in Barcelona. Ihr erinnert euch vielleicht, ein gewisser Lewis Hamilton, da ist er wieder, und Nico Rosberg sind sich in der ersten Runde gegenseitig in den Karren gefahren. Und ein gewisser Max Verstappen, der an diesem Sonntag sein allererstes Rennen für Red Bull bestritten hat, hat das mal ebenso gewonnen. Wer diesen Grand Prix noch nicht gesehen hat, zieht es euch unbedingt rein. Das hat richtig Spaß gemacht damals und sicher auch heute.
Tja, und wem es auch gefallen ist, der legendäre jüngste Grand Prix ist schon fast 10 Jahre her. Ich bleibe bei meiner Meinung, der Spanier Grand Prix in Barcelona
kann
weg.
Ja, das ist schon richtig.
Aber klar, also das war natürlich schon ein cooler Rennen. Aber ja, ich hätte jetzt natürlich nichts dagegen, wenn es am Wochenende jetzt wieder so wäre. Aber ich glaube nicht dran. Schauen wir mal. Vielleicht verabschiedet sich ja die Strecke mit einem großen Knall im Positiven. So, dann lasst uns mal eure Meinung wissen. Freut ihr euch auf den Barcelona Grand Prix auf dem Circuit de Catalunya Barcelona oder Barcelona Catalunya? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die Namen ändern sich gefühlt. Barcelona Catalunya ist richtig, auch bei vielen Grand Prix irgendwie von Jahr zu Jahr. Ja, lasst es uns wissen und lasst gerne ein Abo da, falls euch das gefällt, denn wir hauen ja alle paar Tage wirklich einige Videos raus, Vorschauen, Highlights, Fahrernoten und so weiter. Und die erwarten euch auch in den kommenden 2 Tagen. Dementsprechend seid ihr dann auch gut versorgt. Dann freuen wir uns mal alle zusammen auf das, was da noch so kommt und den Abschluss der Triple Headers. In dem Sinn, bis zum nächsten Video. Macht's gut.
Viva España. Adios.